In Zweifel für den Angeklagten verstehe ich nicht so viel. Einfach, dass es Zweifel gegen die Aussage vom Angeklagten wird geben.
Guten Morgen, Doreen. Wir sind hier in unserem Podcast StPO Artikel für Artikel zu frühmorgendlicher Stunde. Wenn wir uns heute dem Artikel 8 zuwenden, Verzicht auf Strafverfolgung, ist ein bisschen ein Gegengewicht bzw. die Ausnahme vom Artikel 7 vom Verfolgungszwang. Kennen Sie ja von der Anwaltsprüfung immer noch den Artikel vorher und nachher lesen im Gesetz. Und auch da ist im Artikel 8 kommen jetzt die Ausnahmen. Wir haben einerseits Hinweise auf Strafgesetzbuch und andererseits haben wir da noch weitere Möglichkeiten, dass man auf eine Strafverfolgung verzichten kann.
Es ist beispielsweise eine Diskussion bei einem fehlenden Strafbedürfnis, bei Wiedergutmachung oder wenn der Täter selber durch Tat massiv betroffen ist.
Genau, das sogenannte Opportunitätsprinzip. Absatz 1 ist da eher deklaratorischer Natur. Das steht ja eigentlich explizit im Strafgesetzbuch. Gerade Artikel 53 StGB steht immer wieder im Fokus von unserer Tätigkeit mit Blick auf mögliche Wiedergutmachungen.
Was ja jetzt aber wieder eingeschränkt wurde, ist von unserem Gesetzgeber.
Genau.
Also man traut so ein bisschen den Parteien nicht recht.
Beim Artikel 52, dem fehlenden Strafbedürfnis, muss ich ehrlicherweise sagen, das begegnet mir jetzt nicht so oft. Vielleicht vernachlässige ich das sträflicherweise. Auch weil ich nicht ganz recht an Erfolg glaube, aber vielleicht hat sich da bei mir eine Ernüchterung breit gemacht, oder hast du den Artikel 52 in deinem Repertoire, Verteidigung?
Ja, ich hatte letztens den Fall gehabt, dass es geht um einen, der in den Keller eingebrochen ist und die einmal leer geräumt hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinem Keller hat es relativ viel Ramsch und da ist auch viel Ramsch mitgenommen worden. Man hat dann bei einer Hausdurchsuchung bei ihm daheim unendlich viel Ramsch gefunden, wo aus Keller gestammt ist. Und dann hat man da wirklich bei jedem Gegenstand versucht zu ermitteln, woher denn das könnte sein. Und ich habe dann meinem Polizist gesagt, aber hey, also, könnt euch doch einfach aufs Wesentliche, respektive auf ein bisschen die wertvolleren Gegenstände konzentrieren, weil sonst sind wir in 7 Jahren noch dran. Also wenn dann du auch am Kochwein für 2,30 Franken nachgehst, dann ist irgendwie ein kompletter Verhältnisblödsinn. Der Polizist hat mich dann verständnislos angeschaut und hat gesagt, sieh, das ist eine strafbare Tat. Also ich habe oft das Gefühl, die verlügen sich dann im Wald der Gegenstände und sehen vor lauter Bäumen den Zweck eigentlich gar nicht mehr. Und die Strafe ist ja dann genau gleich hoch, ob er jetzt noch den Kochwein auch noch mitgenommen hat oder nicht.
Ja, du hast recht. Ich habe jetzt gestern noch ganz kurz in die Kommentare geschaut und da sagt, glaube ich, der Schmied nimmt das Beispiel zum Beispiel bei Einbruchdiebstahl, dass man den Hausfriedensbruch nicht zwingend mitverfolgen müssen. Das ist ja so wie in einer Idealkonkurrenz oder einfach bei einer Konkurrenzfrage nicht so relevant für die Strafhöhe. Aber das habe ich jetzt in der praktischen Tätigkeit noch nie erlebt. Da wird penibel jeder Straftatbestand von der Polizei protokolliert. Und die Staatsanwaltschaft geht diesen Protokoll sklavisch nach und tut eigentlich alles zur Anklage bringen.
Ja gut, aber jetzt gerade das Beispiel finde ich ein bisschen sinnfrei, weil schlussendlich, wenn du irgendwo einbrichst, ist ja der Hausfriedensbruch schon immer dabei. Aber das ist ja nicht ein zusätzlicher Ermittlungsaufwand. Also da muss ja das Opportunitätsprinzip nicht spielen, weil du hast ja, das hast ja eigentlich auch gerade mitermittelt. Aber eben bei Diebesgut, wenn du dann unendlich viele Gegenstände, selbst Schrauben versuchst zurückverfolgen, wo sie her sind, obwohl sie keinen Gegenwert haben, dann irgendwann wird es dann einfach absurd. Ich habe noch zu dem Begriff Betroffenheit vom Täter durch Tat. Ich hatte einen ganz tragischen Fall gehabt. Eine Person ist spät abends heimgefahren mit dem Auto. Es war sehr dunkel gewesen. Und dann ist eine dunkel gekleidete Person über die Straße gelaufen, an einem dunklen Ort, in einem Waldstück. Und es war noch eine alte Person gewesen, also die ist nicht zackig über die Straße gekommen. Und die hat sie spät gesehen und hat sie angefahren und die ist dann dort verstorben an einem Ort. Die Person, die quasi die Tat gemacht hat, also jemanden überfahren hat, die hat derart massiv an diesem Vorfall gelitten. Also die hat einem richtig leid da, die ist wie nicht darüber hinweggekommen, obwohl ich muss sagen, die hätte die Person gar nicht sehen können. Das ist so für mich das klassische Beispiel von einem Fall, wo eine Person derart an der eigenen Tat leidet, wo man irgendwie, wo sich dann eben rechtfertigt, von einer Strafe Abstand zu nehmen.
Und?
Ist so gemacht worden.
Sehr schön.
Oder ich hatte auch schon den Fall gehabt, dass ein Einbrecher in einem Haus flüchten wollte aus dem Fenster gekumpelt ist und sich dann das Knie zertrümmert hat. Dann hat man zwar nicht von der Strafverfolgung Abstand genommen, aber weil er eben derart stark betroffen ist, hat es dann einen Abschlag gegeben in der Strafe.
Dann gibt Artikel 8 ja die Möglichkeit, Verfahren nicht zu verfolgen, wenn die Straftat aufgrund von viel schwereren Delikten bei der Festsetzung von der Strafe nicht von Belang ist. Ich sehe das eben, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich eher wenig. Ich erlebe es teilweise im Übertretungsbereich, dass progressivere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zum Beispiel das ganze Gekiffe oder sonst zum Eigenkonsum bestimmte Betäubungsmittel jetzt nicht nur mit anklagen, sondern dort teilweise sogar kalt einstellen. Und teilweise aber auch explizit. Ich weiß nicht, wie du das dort erlebt hast.
Wenn einer noch mal, kifft das, und so. Das ist noch am meisten, dass man dann da sagt, ja, das spielt jetzt auch gar keine Rolle mehr. Das passiert vor allem dann, wenn man mit der Strafuntersuchung eigentlich fast fertig ist und auf einmal kommt noch ein Rapport rein von noch irgendetwas.
Bei der Anwendung des Opportunitätsprinzips ist eine Voraussetzung auch, dass eine mögliche Einstellung nicht den Interessen des Privatklägers entgegenlaufen
darf. Du doch noch schnell erklären, was Privatkläger sind.
Ja, so einfach ist das gar nicht. Ein Privatkläger ist eigentlich einfach ein Geschädigter, der erklärt, dass er als geschädigte Person möchte am Strafverfahren teilnehmen und möchte Verfahrensrecht ausüben. Bei den Antragsdelikten wird das vermutet. Bei den Offizialdelikten muss bis zum Abschluss des Vorverfahrens eine entsprechende Erklärung deponiert werden. Sonst ist man im Hauptverfahren oder auch in einem möglichen Beschwerdeverfahren bei einer Einstellung.
Also ein Hauptverfahren heisst dann, wenn es einen Anklag gibt, dann ist man im Gerichtsverfahren.
Genau, genau. Dass man dort nicht mehr dabei sein darf und nicht kein Recht mehr geltend machen kann. Und wichtig ist da, dass die bloße Strafanzeige eben nicht als sinngemäße Erklärung gilt, man möchte sich am Strafverfahren beteiligen. Das Gesetz verlangt da eine explizite Äußerung.
Wobei eben im Gesetz steht, dass der Staatsanwalt die Leute auf das muss hinweisen, also sie fragen.
Es steht einfach ein bisschen im Widerspruch im Artikel 8 Absatz 2 zu einer anderen Bestimmung, zu Artikel 118 Absatz 3 von der StPO, wo eben heisst, man kann bis zum Abschluss des Vorverfahrens die Erklärung abgeben. Und wenn man ja vorher schon etwas einstellen will, gar nicht erst an die Hand nehmen, hat nur eine geschädigte Person, die noch nicht erklärt hat, sie möchte Privatkläger sein, könnte das ein bisschen kompliziert werden.
Hast du das schon mal erlebt?
Ich habe es in einem anderen Fall erlebt, der jetzt nicht direkt mit dem zu tun hat, aber eigentlich die gleiche Frage betrifft. Es hat einmal einen Fall gegeben, wo es eine Einstellung von der Verfahren gegeben hat, jetzt aber wegen, weil man es nicht genau anweisen konnte, den Vorwurf. Und dann haben die Geschädigten, vertreten durch eine renommierte Wirtschaftskanzlei, haben tatsächlich sich nie konstituieren lassen im Verfahren. Und das Verfahren ist eingestellt worden und ich bin dann im nachfolgenden Beschwerdeverfahren, also die geschädigte Person hat eine Beschwerde gegen die Einstellung gemacht, und meine war, die ist ja gar nicht zur Beschwerde legitimiert. Ich hatte Freude, dass ich das entdeckt habe, gefunden habe, habe fröhlich darauf losgeschrieben. Und was meinst du, was hat mir das Gericht geantwortet?
Also einfach Verständnisfrage. Die renommierte Wirtschaftskanzlei hat Strafanzeige erstattet, hat aber sich nicht als Straf- und oder Zivilkläger konstituiert.
Während dem ganzen Vorverfahren nicht. Und dann haben sie aber Beschwerden gemacht gegen die Einstellungsverfügung.
Ja. Also, so, wenn du mich so fragst, dann gehe ich davon aus. die sind legitimiert gewesen.
Also ich bin eigentlich überzeugt gewesen, dass ich da wirklich einen Punkt habe, aber das Gericht hat mich dann aufgeklärt, dass die Staatsanwaltschaft nach Artikel 118 Absatz 4 von der StPO am Geschädigten muss die Möglichkeit von der Konstituierung geben. Sie müssen sie explizit darauf hinweisen, hey, du kannst dich übrigens noch konstituieren lassen. In Zürich sind das teilweise in so Formular standardmäßig drin. In dem Kanton, wo die Strafuntersuchung war, ist das nicht in so einem Formular drin gewesen. Und dann hat sich sozusagen können die Wirtschaftskanzlei oder Geschädigte erfolgreich darauf berufen. Ja, wir sind ja gar nicht darauf hingewiesen worden, was dann ein bisschen eine interessante Begründung war.
Also ich finde es okay.
Naja, aber mich hat es ein bisschen erstaunt. Es ist dann aber nicht so schlimm gewesen. Wir haben das nicht weiter müssen erörtern, weil die Beschwerde ist das Material auch abgewiesen worden.
Ah ja, dann sie ja können grosszügig sein, dem Punkt.
Genau, das ist halt nie so ganz... Scharfe.
Ich hatte einen Fall, habe ich in der Strafanzeige, ich natürlich immer konstituieren, immer für alles, habe ich natürlich schon in der Strafanzeige gemacht und den Schaden auch beziffert, es war in einem anderen Kanton als Zürich. Und dann hat mir die Staatsanwaltschaft irgendwann, ich glaube, die hat die Anzeige gar nicht richtig gelesen, auf jeden Fall hat sie mir irgendwann geschrieben, ich müsse mich noch konstituieren und hat mir ein Formular geschickt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe mich ja schon konstituiert und den Schaden auch schon beziffert. Und dann hat sie wieder geschrieben und hat gesagt, nein, ich muss Formular ausfüllen. Also die hat dann das Gefühl gehabt, man kann sich nur konstituieren, wenn man irgendein Formular ankreuzelt.
Ja, man orientiert sich dann einfach zu fest an einer Checkliste und möchte das abgehakt haben, um nichts falsch zu machen.
Ja, natürlich, aber wenn du eine Strafanzeige hast von einem Anwalt, wo das drinsteht, dann langt das einfach.
Aber bist du nachsichtig gewesen?
Ich bin nachsichtig gewesen.